Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit der Betrachtung zum Sonntag.
Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüße ich ganz herzlich Mario Galgano. In der heutigen Sonntagsbetrachtung geht es um Kommunikation. Der ehemalige deutschsprachige Chefredakteur von Rai Bozen, Hans-Jörg Kutschera, geht in seinem Wochenkommentar der Frage nach, welche Macht die Sprache hat. Und der Mitarbeiter der Bildungskongregation des Heiligen Stuhls, Thomas Frauenlob, hat den 1987 selig gesprochenen Rupert Mayer in die Feder geschrieben. Der Jesuit Mayer kämpfte gegen den Nationalsozialismus und zwar mit starken Worten und mutigen Taten. Das alles nach den Kurznachrichten. Papst Benedikt XVI. Hat am Freitagabend in den Grotten des Petersdoms für seine verstorbenen Vorgänger gebetet. Die Andacht in der päpstlichen Grablege ist ein traditioneller Termin am Allerseelentag, an dem die katholische Kirche der Toten gedenkt und für ihr ewiges Heil betet. Am Montag feiert Benedikt XVI. Im Petersdom eine Messe für die im Laufe des Jahres verstorbenen Kardinäle und Bischöfe. Beim Treffen des saudischen Königs Abdullah und Papst Benedikt XVI. Am Dienstag wird es voraussichtlich auch um Möglichkeiten zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen gehen. Für die Unterredung gäbe es zwar keine feste Tagesordnung. Es handele sich um eine Begegnung auf höchster Ebene zum gegenseitigen Kennenlernen, sagte ein Sprecher der saudischen Botschaft in Italien am Freitag der katholischen Nachrichtenagentur. Zur Hilfe für die Opfer der Hochwasserkatastrophe im südostmexikanischen Bundesstaat Tabasco hat die Kirche des Landes aufgerufen. In dem am Freitag Ortszeit in Mexiko-Stadt veröffentlichten Appell übt der Vorsitzende der mexikanischen Bischofskonferenz, Bischof Carlos Aguiar Retes von Texcoco, zugleich Kritik an der unzureichenden Armutsbekämpfung der Regierung. Das waren die Kurznachrichten. Der TV-Sender Rai Bozen ist die Südtiroler Stimme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Rai. Seit über 80 Jahren bedient der italienische Rundfunk das Südtirol. Während 18 Jahren war Hans-Jörg Kutschera der Chefredakteur des Senders. Im heutigen Wochenkommentar spricht Kutschera über die Macht der Sprachen.
Im nationalitäts- und sprachbewussten Frankreich ist jetzt Unerhörtes geschehen. Die Regierung hat verfügt, im Börsengeschäft von Paris neben Französisch, Englisch offiziell nicht nur zuzulassen, sondern sogar zu fördern. Pecunia non olet. Natürlich weiß Paris genau um die wirtschaftliche Bedeutung des Englischen im Kampf gegen die mächtigen Konkurrenten. Die Ironie will es, dass der jetzige Staatspräsident Nicolas Sarkozy kaum des Englischen mächtig ist. Sein Vorgänger Jacques Chirac hingegen sich ein gutes Englisch durch sein Harvard-Studium aneignete. Es war aber Chirac, der noch vor einem Jahr bei einem Europagipfel seinen Landsmann, den damaligen Präsidenten des Industriellen Verbandes Ernest Antoine Seyer, brüsk unterbrach, als dieser seine Rede auf Englisch begann. Auf die Frage Chiracs, wieso er nicht seine Muttersprache verwende, antwortete Seyer gleich entwaffnend wie unverblümt, weil Englisch die Sprache der Wirtschaft sei. Daraufhin verließen Chirac und seine beiden Minister aus Protest den Saal. Man weiß, die Sprache ist eine scharfe Waffe im Kampf um politische und wirtschaftliche Einflussnahme. Belgien etwa führt es uns gerade jetzt, wieder einmal möchte man fast sagen, auf drastische Weise vor. Seit den Parlamentswahlen im Juni wartet das Land vergeblich auf die Bildung einer Regierung und droht am wallonisch-flämischen Sprachenkampf auseinanderzubrechen. Nicht ohne Grund geht auch immer wieder einmal ein Gerankel um die offizielle Anerkennung einer Sprache in wichtigen internationalen Institutionen los. Doch kein Volk kämpft so hartnäckig um die Reinheit seiner Muttersprache wie die Franzosen, die immer noch Ordinateur statt Computer sagen, Télécharger statt Downloaden, Fonds spekulativ statt Hedgefonds, Courriel statt E-Mail. So lobenswert dieser Kampf gegen Sprachvermischung auch sein mag, es wird wohl immer mehr der sprichwörtliche Kampf gegen die Windmühlen werden. Anders gesagt, Jacques Chirac ist auf dem Rückzug, Ernest Antoine Seyer auf der Siegerstraße. Die Globalisierung nämlich und eben auch die Bevölkerungsentwicklung machen gerade auch vor den Sprachen nicht Halt. Frankreich ist es zwar mit Mühe und Not gelungen, seiner Sprache den Status einer offiziellen Verkehrssprache in der EU und in den Vereinten Nationen weiterhin zu sichern. Doch ein Blick auf die tatsächliche Sprachenlage in der Welt macht unmissverständlich deutlich, wohin sich das Gewicht verschiebt bzw. bereits verschoben hat. Neben Französisch sind die offiziell anerkannten Amtssprachen der UNO Englisch, Chinesisch, Arabisch, Spanisch und Russisch. Also genau jene Sprachen, die, mit Ausnahme von Hindi, von den meisten Menschen auf der Welt gesprochen werden. Englisch und Mandarin-Chinesisch von je 1 Milliarde, Spanisch von 450 Millionen, Russisch von 320 und Arabisch von 230 Millionen Menschen. Dagegen nehmen sich die je 128 Millionen Menschen, die Deutsch bzw. Französisch sprechen, schon recht bescheiden aus. Mit ähnlichen Problemen, die sich aus dem Ansturm von Einwanderern ergeben, müssen sich die wirtschaftlich starken europäischen Staaten auch schon seit geraumer Zeit herumschlagen. Zum Beispiel Italien. Innenminister Giuliano Amato besteht darauf, eine Sprachprüfung nur von jenen Einwanderern zu verlangen, die um die italienische Staatsbürgerschaft ansuchen. Das vergreisende Italien könne sich nicht leisten, allzu viele Hemmschwellen für Einwanderungswillige aufzubauen, so die Begründung Amatos. Die Sprachenfrage spielt also in der Globalisierung eine fundamentale Rolle. Bleibt nur noch nachzutragen, dass auch der Vatikan ein Lied von der Sprachentwicklung singen kann. Im Zweiten Vatikanischen Konzil war Latein noch die Lingua Franca. Heute, nur 40 Jahre später, fristet es nur mehr ein eher kümmerliches Dasein.
Das war der Kommentar der Woche von Hans-Jörg Kutschera, ehemaliger Chefredakteur von Rai Bozen. Und nun hören Sie das Sonntagsevangelium. Es liest Theresa Beck.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht, denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm, »Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.« Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten, »Er ist bei einem Sünder eingekehrt.« Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte, »Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben.« Da sagte Jesus zu ihm, »Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.«
Das war das Sonntagsevangelium. Rupert Meyer war Mitglied des Jesuitenordens und Präses der Marianischen Männerkongregation. In der Zeit des Nationalsozialismus gehörte er zum katholischen Widerstand. 1987 erfolgte seine Seligsprechung. Thomas Frauenlob betreut von Rom aus die katholischen Fakultäten und Universitäten. Er ist Mitarbeiter der Bildungskongregation des Heiligen Stuhls. Für sie hat er den seligen Rupert Meyer in die Feder geschrieben.
Gestatten Sie mir, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Rupert Meyer. Geboren wurde ich am 23. Januar 1876 mitten in Stuttgart am Marktplatz. Mit meinen 5 Geschwistern wuchs ich in einer zugleich religiösen und weltoffenen Familie auf. Nach meinem Abitur 1894 entschied ich mich für das Studium der Theologie. Weit kam ich dabei herum, nach Fribourg in der Schweiz, nach München und nach Tübingen. Am 2. Mai 1899 empfing ich in Rottenburg die Priesterweihe. Das neue Jahrhundert begann für mich mit dem Eintritt und dem Noviziat bei den Jesuiten der Gesellschaft Jesu. Mein erster Einsatz in der Seelsorge von 1906 bis 1911 lehrte mich das Predigen. In den damals besonders gefragten Volksmissionen war ich in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in den Niederlanden tätig. Das Predigen sollte auch einer meiner Passionen werden, die mich später in Konflikte brachte. 1912 bekam ich die Aufgabe, mich als Seelsorger für die Zuwanderer in München zu kümmern. Viele Menschen kamen damals vom Land in die Stadt und lebten dort oft in unzumutbaren Umständen. Ich machte viele Hausbesuche bei ganz unterschiedlichen Menschen. Ich kam in Kontakt mit materiellen und geistigen und geistlichen Nöten. Hier lernte ich, dass man nicht allein das Äußere eines Menschen beachten darf, dass man sich nicht allein auf den Augenschein verlassen kann, sondern vor allem den inneren Menschen in den Blick nehmen muss. Will man ihn wirklich verstehen? Ich empfand Mitleid. Der Mensch an sich tat mir leid und ihn, unabhängig von seiner Gestalt, seinem Ruf oder auch seiner äußeren Unansehnlichkeit oder seinen rohen Sitten, zu unterstützen, war meine seelsorgliche Leidenschaft. Der Erste Weltkrieg führte mich an die Front. Als Divisionspfarrer erlebte ich junge Männer, die in dieser Hölle des Krieges litten und verrohten. Nicht aus eigenem Antrieb, sondern als Verfügungsmasse von politischen Machtinteressen und falscher Gier nach Vorherrschaft. Opfer menschlicher Eitelkeiten. Wiederum erlebte ich den Missbrauch und die Verachtung menschlicher Existenz. Dieser galt es beizustehen, Not zu lindern, Seelen zu heilen und Trost zu spenden. 1916 verlor ich im Krieg ein Bein. Nur noch hinkend konnte ich mich fortan durch die Welt bewegen. Dieses Hinken war wie eine ständige Erinnerung daran, dafür zu kämpfen, dass die menschliche Kreatur als Ebenbild Gottes geachtet und mit Würde behandelt werden muss. Dies ist das Maß des einfach menschlichen und noch viel mehr des christlichen Umgangs miteinander. 1921 erhielt ich die Aufgabe, die zum Hauptinhalt meines weiteren Lebens werden sollte. Kardinal Fallhaber berief mich zum Präses der Marianischen Männerkongregation in München. Die ganz einfache, praktische Caritas war meine Aufgabe. In diesen 20er Jahren veränderte sich die Welt rapide. Es gab viele Verlierer in Deutschland, materielle Not, aber auch Verirrungen und geistig-geistliche Verwahrlosung. Die Lebensgewohnheiten der Menschen veränderten sich so schnell, dass dabei viele auf der Strecke blieben. Besonders perfide und für mich sofort zu durchschauen, war der Versuch der Nationalsozialisten, sich diese vielfältige Not zunutze zu machen. Wiederum geschah Missbrauch der Menschen auf breiter Front und in einem erschreckenden Maß an Perfektion. Der neue Mensch sollte ohne Gott leben. Ihm wurde Gott genommen und ein irdischer Heiland an seine Stelle gesetzt. Es war für mich erschütternd zu sehen, wie hoch ansteckend dieses Denken von Rassenunterschieden, dieses Aufdividieren in gute und schlechte Deutsche, dieser Hass gegen die Juden und Christen war. Menschen ohne Gott werden zum eigenen Maß, und in einem letzten Schritt werden sie sich gegenseitig zum Wolf und Mörder. Die Nationalsozialisten erkannten meine Ablehnung ihrer Ideologie sehr schnell. Ich wurde für sie zum gefährlichen Feind, da ich bei meinen Predigten kein Blatt vor den Mund nahm, sondern mich allein der Glaubenswahrheit verpflichtet fühlte. Preis dafür war hoch, Prozess wegen Kanzelmissbrauch, KZ und schließlich wegen meiner schlechten Gesundheit Hausarrest. Ich wurde zum Schweigen verurteilt. Wisst auf diesem biografischen Hintergrund das Evangelium dieses 31. Sonntags im Jahreskreis zu deuten. Zachäus der Zöllner von kleiner Gestalt ist Empfänger der Botschaft Jesu. Ich sage bewusst nicht Mittelpunkt, denn der Mittelpunkt des Evangeliums ist immer die Liebe und Barmherzigkeit Gottes mit dem Menschen. Diese Liebe, die in Jesus von Nazareth sichtbar geworden ist. Zachäus ist klein von Gestalt. Dieser Umstand, den der Evangelist ebenso wenig zu betonen vergisst, wie er auch hervorhebt, dass Zachäus Oberzöllner und damit sehr reich ist, ist geradezu ein Gegenbild zu seinen materiellen Möglichkeiten. Ein Gegensatz, der für den heutigen Leser eher zum Schmunzeln Anlass gibt, ein Gegensatz, der Zachäus zu Lebzeiten schon manchen ätzenden Hohn und säuerlichen Spott der Bewohner Jerichos eingetragen haben mag, seit jeher die Möglichkeit des kleinen Mannes, sich gegen die Großen zur Wehr zu setzen. Eine gewisse komische Komponente erhält die Szene dann, wenn Lukas beschreibt, wie dieser reiche Zachäus auf einen Maulbeerfeigenbaum klettern muss, um den durchziehenden Jesus zu sehen. Aber sollte das wirklich nur komisch wirken? Das wäre doch zu oberflächlich. Wie ist es mit dem Verhältnis zwischen Zachäus und seinen Mitbürgern? Zachäus ist ein isolierter Mensch, der nach außen, ob seines Reichtums und seiner Macht als Oberzöllner, bei den anderen Menschen als Großer gesehen wird. Das Attribut groß braucht hier aber eine Erläuterung. Die Menschen akzeptieren ihn nicht, geschweige denn, dass sie ihn respektierten. Sie fürchten ihn vermutlich und verachten ihn insgeheim. Er gehört zu jener Gruppe von Kollaborateuren mit den römischen Machthabern, die von den Menschen zugleich gefürchtet und verachtet werden. Blutsauger im Fell der eigenen Stammesgenossen, ein gefährlicher und sicherlich hinterhältiger Gegner und Feind. Ein würdeloser Zeitgenosse, mit dem man halt irgendwie leben muss. Zachäus ist trotz seines kleinen Wuchses ein großes Feindbild. Wie sieht sich Zachäus selber? Er ist klein von Wuchs. Vermutlich hat er schon immer unter diesem Umstand gelitten. Er selber sieht sich vielleicht gar nicht als mächtig, groß, gefährlich und was es noch alles für Attribute geben mag. Er selber weiß um seine Beschränkungen. Leidet er an der Isolierung von den anderen Bewohnern? Kann er denn von dem falschen Respekt der anderen leben, deren Vorgaukelei er leicht durchschauen kann? Ist er nicht ein Winzling, der mit manchen armen Schluckern, die er von anderen aber immerhin mit Achtung behandelt wird, gern tauschte? Er erlebt sich vermutlich minder bemittelt. Dieses Defizit erlebt er schmerzhaft. Er muss auf einen Baum steigen, weil ihm die anderen Menschen den Blick auf Jesus verstellen. Ein aussagestarkes Bild. Der reiche Oberzöllner muss auf einen Baum steigen, da ihm die Menschen, von deren Gemeinschaft er ausgeschlossen ist, den Blick für Jesus verstellen. Diese irgendwie doch geordnete Welt wird durch Jesus empfindlich gestört. Der schaut auf den kleinen Zachäus, ja, kehrt sogar bei ihm ein. Die Folgen sind Überraschung seitens des Zachäus und Empörung seitens der Bewohner Jerichos. Keiner hat bisher mit Zachäus so offen gesprochen, keiner hörte ihm bisher wirklich zu. Endlich kann er jemanden seine eigentlichen Gedanken offenbaren. Er will für die Armen die Hälfte seines Vermögens geben und für den Fall, dass er zu viel gefordert hat, das Vierfache zurückerstatten. Plötzlich kommt ein anderer, ein ungeahnt großer Mensch, eine Persönlichkeit ans Licht, die sich unter den gegebenen Umständen um Gerechtigkeit müht. Die Bewohner Jerichos haben in dem Schema gedacht, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Zachäus ist ein Oberzöllner und damit ist klar, welcher Bandit er ist. Allein der Verachtung wert und mit der Mauer des Schweigens und der Isolation zu umgeben. Zachäus wird aus einem selbst auferlegten Minderwertigkeitsgefühl erlöst. Du, Zachäus, kannst mehr, als du glaubst. Du bist auch ein wertvoller Mensch. Jesus ermöglicht sowohl Zachäus als auch den Bewohnern von Jericho eine Wandlung, eine Heilung. Der Mensch in seinem Inneren ist zu sehen, nicht seine äußerlichen Merkmale, seine Rolle, die eine allzu schematische Einordnung ermöglicht. Oft habe ich mich gefragt, wie ist wohl nach der Weiterreise Jesu die Sache zwischen Zachäus und den Bewohnern von Jericho weitergegangen? War die Lösung durch Jesus nachhaltig? Sind hier wirklich Seelen gerettet worden, Menschen zum Leben befreit, Vorurteile auf Dauer beseitigt worden? In meiner Arbeit mit Menschen in verschiedensten Nöten habe ich gelernt, durch die äußere Hülle von Verhaltensweisen zu blicken, Rollenzwänge zu erkennen und Verhärtungen des Herzens wahrzunehmen, also auf das Innere eines Menschen zu schauen. Nur die Werkzeuge der Barmherzigkeit und der Liebe, die Augen Gottes, ermöglichen diesen Blick. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Verlorenheiten des Menschen treten heute vielleicht in anderer Form auf, sind aber zweifellos da und wirksam. Die Formen des Missbrauchs des Menschen sind nach wie vor vielfältig und oft verdeckt. Wir sollten uns weder durch scheinbare Größe noch durch scheinbare Kleinheit täuschen lassen. Es gilt, genauer hinzuschauen. Suchen, retten und heilen ist der Auftrag Jesu Christi zu allen Zeiten, auch in unseren Tagen.
Das war die Betrachtung zum Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich ganz herzlich Mario Galgano. Einen gesegneten Sonntag. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.